Wie gehe ich mit Widerstand in Veränderungsprozessen um? Macht Scrum Sinn, wenn ich ein agiles Framework in meine Teamarbeit einführen will? Wie gestalte ich einen gewinnbringenden Prozess der Konzeptentwicklung? Wenn euch solche konkreten Fragen gelingender Schulentwicklung interessieren, dann seid ihr hier richtig. Ich bin David Luhr, Oberstufenleiter an einer Gesamtschule, Schulentwicklungsberater, Trainer für Schulentwicklungsberatung und Host vom Podcast Die Schulentwickler, der Podcast für Schulentwicklung aus der Praxis. Die Schulentwickler sind euer Zugang zu konkreten Tools für gelingende Schulentwicklung, Ideen für einfache Veränderungen im Alltag sowie Berichte und Interviews aus der Praxis guter Schulentwicklung. Ja, hallo und herzlich willkommen zur neuen Episode von den Schulentwicklern. Heute unter der Episodenüberschrift Leitbild 2.0. Und ich bin heute nicht alleine, sondern ich habe eine richtig große Runde heute um mich versammelt, nämlich 4 Leute aus der Schulentwicklungsberatung in Nordrhein-Westfalen, die ich kenne aus meiner Arbeit, als ich als Trainer da gearbeitet habe. Und wir nehmen Remote auf, das heißt, die Tonqualität ist vielleicht heute an der einen oder anderen Stelle nicht ganz so optimal, aber das liegt daran, dass wir verteilt über NRW sitzen und heute jetzt hier nur digital zusammen sind. Und ich würde mich freuen, wenn ihr euch einmal vorstellt, alle.
Na komm, dann fange ich an. Ich heiße Jan Prieser und ich bin aus den Schulentwicklern in Köln. Und ja, mein Kollege, an den gebe ich weiter.
Ja, der Kollege, das bin ich, Klaus Ballermann. Auch ich bin hier in Köln Schulentwicklungsberater und zudem auch an einem Gymnasium in Köln, also schulisch zu Hause.
Ja, mein Name ist Harald Cirello, Trainer für die Bezirksregierung Arnsberg und ich gebe weiter an die Dani.
Genau, und ich arbeite auch zusammen mit dem Harald in der BR Arnsberg. In der Schulentwicklung seit über 10 Jahren, auch als Trainerin. Ich freue mich, heute hier zu sein und gebe weiter an Martina.
Ich bin Martina Fentker, ich bin Schulentwicklungsberaterin für die Bezirksregierung Münster und bin auch Trainerin für Schulentwicklungsberaterinnen und Berater und Schulleiterin einer Grundschule.
Ja, vielen Dank. Und natürlich, Harald hat mir direkt mit den Hand meinen ersten Fauxpas angezeigt. Vollkommen zu Recht sind natürlich, wir sind zu 6 mit mir und das heißt, ich habe 5 Gäste und Gästinnen heute. Genau, dafür, danke nochmal für den Hinweis. Ja, bilden ja fast NRW in der gesamten Breite ab. Also ich als alter Westfale würde ja sagen, Rheinland und Westfalen, dann hat man eigentlich schon die ganze Bandbreite, die es so in Nordrhein-Westfalen geben kann. Aber wir gehen ja sogar noch in den wunderschönen Osten unseres Bundeslandes rein mit der Bezirksregierung Arnsberg. Und wir haben uns verabredet heute, um auf ein Thema zu gucken, was ja eigentlich schon relativ stark abgegrast ist jetzt hier, zumindest bei uns im Podcast. Wir haben eine eigene Folge zu Leitbildern, wir haben eine kleine Akademie mal gemacht zu Konzepten, Schulprogrammarbeit und der Beziehung zum Leitbild. Und heute soll es nochmal so ein bisschen so ein Revisiting geben, ne? Um nochmal den Blick vertieft vielleicht drauf zu werfen oder auch vielleicht aus einer anderen Perspektive. Bevor wir das aber machen, würden mich ein paar Statements von euch interessieren. Aus eurer langjährigen Erfahrung als Schulleitungsmitglieder, Schulentwicklungsberater, Trainer, Trainerinnen für Schulentwicklungsberatung, warum sind Leitbilder wichtig für gelingende Schulentwicklung?
Leitbilder sind die tragende Säule einer Schule und wir, kommen wir nachher nochmal dazu, haben ja auch ein neues Konzept entwickelt, was eben sozusagen wie die DNA oder der Fingerprint einer Schule ist. Leitbilder sind sozusagen die Grundlage der weiteren Arbeit für Schulentwicklung.
Ja, und wenn Leitbilder funktionieren, dann geben sie Orientierung für das gesamte Kollegium und für die Eltern und für die Schülerschaft und alle Beteiligten am Schulleben.
Im Moment sind Schulen vielleicht mehr im Aufbruch, als sie es schon immer waren. Und deshalb, wo wollen wir denn eigentlich hinsegeln? Und für mich ist dieses schöne Bild so tragend, ohne ein Leitbild und ohne ein Ziel wissen wir irgendwie gar nicht, wo wir eigentlich alle gemeinschaftlich hinsegeln. Deswegen gibt Leitbild auf jeden Fall eine klare Zielvorstellung.
Mhm. Aus meiner Sicht ist ein wichtiger Aspekt in einer zunehmend diverser werdenden Gesellschaft, und das bildet sich ja auch in Schulen ab, Ist ein Leitbild eigentlich das unverzichtbare notwendige Instrument, wenn wir tatsächlich das Ziel verfolgen, partizipativ, also in Beteiligung mit allen, die es betrifft, Schule zu machen und Schule weiterzuentwickeln?
Ja, ich würde gerne noch dazulegen, dass neben den ministeriellen Vorgaben, die wir ja haben, und den Rahmungsbedingungen, die wir über den Referenzrahmen Schulqualität NRW bekommen, das Leitbild, die schulische Vision, so die erste autonome Entscheidung der Schule ist, mit der Schulgemeinschaft sich selbst eine Richtung zu geben, sich eine Perspektive zu geben und vielleicht sogar daraus abgeleitet in eine Schrittigkeit zu kommen über Meilensteinsysteme.
Okay. Ihr habt ja vielfältigste Erfahrungen mit Leitbildern, Leitbildprozessen an eigenen Schulen, in Beratung. Ihr habt viel Erfahrung darin, Beraterinnen und Berater auszubilden, einen Leitbildprozess zu moderieren. Wenn ihr mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudert, wie habt ihr Leitbildprozesse an Schulen erlebt? Was war vielleicht funktional? Was habt ihr an dysfunktionalen erlebt? Vielleicht was habt ihr auch für lustige Sachen mal erlebt? Der Humor darf ja auch nicht zu kurz kommen.
Ja, es gibt ja so diesen ersten Running Gag, also die Leitbildprozesse mit D von Schulen häufig beklagt, da wo viel Papier entsteht, aber eigentlich wenig Informationen, wo ein Kollegium den ganzen Tag zusammensitzt und am Ende des Tages häufig denkt, was war das denn jetzt? Und da haben wir uns schon seit Jahren größte Mühe gegeben, über ein traditionelles Verfahren nach Herrn Regenthal in Schulen, also über alle Schulformen hinweg einen Leitbildprozess anzubieten, der so in der Grundidee über Eckwerte funktioniert, die formuliert werden und danach in Leitsätze und Leitziele verwandelt werden. Da ist unsere Erfahrung im Rückblick one size fits all, also egal wie groß das System ist, egal welcher Schultyp, die nur mit einem Angebot zu versorgen, das greift heute nicht mehr. Dafür ist zu viel Change und Wandel da. Und das war so ein Stück weit auch der Ausgangspunkt für unser Zusammensein hier in der Planungsgruppe NRW.
Wobei Regenthal und das Angebot, das Regenthal gemacht hat, ja eigentlich schon ein wichtiger Meilenstein war, um qualitativ Leitbildprozesse klarer denken zu können, auch zielführender gestalten zu können. In der Phase davor war ganz oft eben die große Ratlosigkeit und auch eine Form von Überforderung. Wie soll man das denn machen, Leitbild zu gestalten, zu entwickeln? Der große Schritt nach vorne bei Regenthal war, dass er sehr konkrete Aspekte angeboten hat. Ne? Harald hatte eben von den Eckwerten gesprochen, die Ausgangspunkt solcher Prozesse sind. Und mit diesen Eckwerten hat dieses Konzept von Regenthal versucht, im Grunde genommen die ganze Spannbreite schulischen Lebens, sowohl das gemeinsame Leben in der Schule als auch das Arbeiten und Lernen in der Schule abzubilden und hatte damit ein Instrumentarium angeboten, mit dem man gut arbeiten kann. Die Erfahrung, die wir dann eben oft gemacht haben, ist, dass Schulen schnell in eine Überforderung kamen, wenn sie dieser Systematik folgend und dieser Vollständigkeit, die da angestrebt wird, tatsächlich nachkommen wollten, um ihr System in der Substanz, im Kern wirklich zu beschreiben und sich darauf zu verständigen.
David, ich würde ganz gerne noch mal so ein Positivbeispiel dazulegen, weil du gefragt hast aus unserer Erfahrung, was sind vielleicht so super Erfahrungen oder was war auch ganz schwierig. Ich erinnere gerade an einen Prozess, der auch, wo ihr jetzt gerade den Ringteil schon benennt, schon viele Jahre her ist. Dennoch hatten wir den damals organisiert in Form eines World Cafés. Und das Kollegium hat es geliebt, an dem Tag in diesen ganz intensiven Austausch eintreten zu können, egal welche Eckwerte gesetzt oder auch zukünftig ausgewählt werden, tatsächlich endlich mal Zeit zu haben, ganz differenziert und ja auch eng an Schulpraxis und aus dem, was sie erleben, jeden Tag und was für sie zentral ist, was ihre Leitgedanken sind, jeden Tag, wenn sie in die Schule kommen, darüber in den Austausch zu kommen. Und das war ein so ein Leitbildprozess, an den ich mich erinnere, der ganz tolle Stimmung hatte und auch zu ganz tollen Ergebnissen geführt hat.
Dani, an dem Tag würde ich sagen, ne, das ist ja vielleicht, wenn ich mal die andere Seite beleuchte, wir reden jetzt von Leitbildprozessen und die RG hatte sich ja zum Ziel gesetzt, nicht nur den Tag, wo das Leitbild erstellt wird, zu fokussieren, sondern eben auf die Wirkungen zu gucken. Und auch, wie wird das Leitbild dann in wirklich Schulprogrammen, in Entwicklungsmaßnahmen und so weiter übersetzt. Und da gibt es ja auch Kritik an diesem Verfahren nach Regenthal, weil das eben so systematisch oder vielleicht auch ein bisschen mechanistisch versucht, die Entwicklungsziele dann abzuleiten aus den erstellten Eckwerten und Leitzielen. Und das kann eben wirklich eine Schule überfordern, wenn es dann eben ganz viele Entwicklungsziele daraus gibt, die pseudomechanisch abgeleitet werden, nur so logisch abgeleitet.
Tja. Und die Erfahrung haben wir halt gemacht in den letzten Jahren, was uns dazu bewogen hat, mal nach neuen Konzepten zu gucken und zu gucken, was passt eigentlich in diese Zeit. Ich habe eigentlich mal erlebt an einer Schule, dass die Schule gesagt hat, ja, wir haben ein ganz tolles Leitbild, das wissen auch alle. Dann haben wir in Teamentwicklung gearbeitet und den ganzen Tag gab es eigentlich Streit, weil es eben keine gemeinsamen Werte gab. Und am Ende dieses Tages war sich das Gesamtkollegium klar darüber, wir brauchen ein Leitbild, es geht einfach so nicht, so können wir nicht zusammenarbeiten. Ne? Also das war dann auch ein mit einem kleiner Umweg eben sozusagen der Hinweis dazu, dass jetzt etwas anderes passieren muss und dass man eine gemeinsame Grundlage, gemeinsame Werte finden muss, aber eben vielleicht auf eine etwas charmantere Art und Weise, als die Schulen das teilweise bis jetzt gekannt haben.
Martina, ich greife da nochmal rein, weil du sagst was ganz, ich finde, Wichtiges in dem Zusammenhang. Du redest von Werten. Ne? Und dieser Leitbildprozess nach Regenthal, der redet zwar von Eckwerten, aber das waren immer so Handlungsfelder, in denen man gesucht hat nach Leitzielen und so weiter. Und hat dann eben wirklich Leitziele und danach strategische Ziele davon abgeleitet. Und viele modernere, in Anführungsstrichen, agilere Leitbilder funktionieren ja über Werte eben. Die geben eher so eine grobe Orientierung, weil sie genau eben das fokussieren und das in den Blick nehmen, dass es nicht mehr so trivial ist, daraus Ziele abzuleiten, sondern eher so eine Richtung erzeugt werden soll.
Jan, wenn ich den Gedanken einmal aufgreifen darf, bis hin zu, wie genau leben wir denn diese Werte? Und da sind wir bei der Frage nämlich, sag mal, Leitbildprozess, schön und gut, aber wie ist es denn eigentlich damit, das Leitbild tatsächlich zu leben? Und viele Schulen, die wir schon begleitet haben vor vielen Jahren vielleicht, ich glaube, das ist das, was du auch meintest, Martina, die sind hier und heute an einem Punkt, wo sie sagen, wir haben zwar ein Leitbild, das existiert, aber irgendwie wird es nicht gelebt, wenn auch im Optimal von vielen gekannt, aber nicht gelebt. Und das war auch eine unserer Fragen. Wie können wir starten und oder verbessern, verändern und tatsächlich Leitbilder so griffig zu machen, dass sie gelebt werden können?
Also ich fasse mal so ein bisschen zusammen, was ich gehört habe, was auch so der Ansatzpunkt für jetzt eure landesweite Arbeitsgruppe war. Leitbildprozesse so in einem tradierten Sinne, aufsteigendes Verfahren, ne? Also wen es interessiert, in unserer Podcast-Episode zu Leitbildern haben wir das alles sehr, sehr genau nochmal nachgezeichnet, wie man das machen kann. Das ist an den Tagen, oft wird das als gewinnbringend erlebt von den Schulen und auch als so ein bisschen lustvoll, das macht Spaß. Manchmal findet man es vielleicht auch nicht so cool, aber in aller Regel funktioniert das schon ganz gut. Aber es bleibt irgendwie so, ja, doch nicht so richtig wirkmächtig, wenn man es darauf bezieht, auf nachhaltige Schulentwicklung im Sinne von, das verändert tatsächlich pädagogische Praxis oder vielleicht das verändert sogar Haltung von den Menschen, die in Schule sind. Und das habe ich so verstanden, ist so euer Ansatzpunkt gewesen, nachzudenken, okay, wie können wir Prozesse anders einstielen, damit das wirksamer wird? Habe ich das so richtig wiedergegeben?
Auf jeden Fall. Und vielleicht noch den Aspekt, der wurde eben auch schon mal genannt, dass eben die Wirklichkeit sich auch verändert hat. Es ist alles so komplex. Wir leben in einer ganz diversen, aber auch schnelllebigen Zeit. Wir müssen einfach agilere Methoden finden, indem man eben solche Systeme immer wieder auf den Prüfstand stellen kann. Und das kann nicht so statisch sein und das können auch nicht so Prozesse sein, die eben so analog sich aufbauen, sondern das muss irgendwie von vielen Seiten beprüft, entstanden, entwickelt und überprüft werden.
Diese Flexibilität ist tatsächlich ein ganz wichtiger Ansatzpunkt, weil wir eben Schulen erlebt haben, die mal besser, mal schlechter mit dem Angebot zurechtgekommen sind. Wir aber eben auch eigentlich mit diesem Angebot als Standardangebot an Schulen herangetreten sind, um ihnen das anzubieten für einen Leitbildprozess, den sie sich selbst ausgesucht haben. Unser Eindruck war, dass das tatsächlich, dass die Decke dann zu kurz ist. Um das an zwei ganz knappen Beispielen zu veranschaulichen. Also eine Schule, die zum Beispiel etabliert ist in einem Stadtteil, also eine eigene Geschichte schon entwickelt hat, für die ist natürlich ein Leitbildprozess oder ein Wiederaufgreifen, ein Refreshing des eigenen Leitbildverfahrens ist ganz was anderes, weil die Beschäftigung mit der eigenen Geschichte, wo kommen wir eigentlich her, was macht uns aus, einen großen Stellenwert einnehmen wird und muss im Selbstverständnis der Schule. Eine Schule, die gerade in einer Gründungsphase ist, da wird das ganz anders aussehen. Da hat diese Frage überhaupt keine Relevanz und da ist natürlich die Perspektive ganz stark in Richtung Zukunft und Gestaltungsmöglichkeiten in der Zukunft ausgerichtet. Das heißt, das wäre ein Leitbildprozess, der sehr viel stärker die visionären Anteile ins Zentrum rückt. Und das war eben auch einer der wichtigen Punkte, wo wir gedacht haben, wir müssen schauen oder wir haben uns gewünscht, Angebote zu öffnen, die sehr viel stärker auf die spezifischen Interessen der Schulen eingehen können. Denn wenn eine Schule den Eindruck hat, dass der Leitbildprozess tatsächlich anknüpft an ihre eigene, an ihren eigenen Entwicklungspunkt, dann hat das einfach auch eine größere Chance, Wirkung zu entfalten im Nachhinein.
Ich höre so raus, so ein bisschen, es geht um eine Flexibilisierung der Zugänge, verschiedene Zugänge zu haben. Und auch, ich erinnere mich so, Harald, ne, als du mich als Trainer ausgebildet hast, 2015, und wir den Blog hatten zu Leitbild und Schulprogramm, haben wir gesagt, so, ne, verschiedene Zeitdimensionen von Elementen der Schulprogramm und Leitbild, so perspektivisch 10 Jahre, 10, 15 Jahre vielleicht sogar, hat das eine Gültigkeit. Wenn man die Zahl mal so reinschmeißt, würdet ihr sagen, das gilt heute nicht mehr? Weil wenn ich jetzt denke, hä, wir reden über Werte, dann würde ich sagen, ja, Entschuldigung, die müssen auch über 10 Jahre hinweg gelten.
Ja, also bei der Zeitperspektive in der Arbeit mit Schulen sind wir mittlerweile etwas bescheidener und demütiger geworden. Vor allem vor dem Hintergrund, den Martina eben schon ansprach. Wir haben viel Change, wir haben auch eine gewisse Wertepluralität mittlerweile. Und da ist es so, wir haben diesen Zeitschieberegler deutlich zurückgenommen in Richtung 3 bis 5 Jahre. Um da den Schulen auch zu ermöglichen, flexibel zu bleiben, in ihrem Leitbildprozess nachzusteuern, über iterative Schleifen zu prüfen, also nicht erst nach 10 Jahren zu prüfen, ist hier noch eine Gültigkeit da, sondern wir ermutigen dazu, das in deutlich kürzeren Zyklen zu tun. Ich würde gerne noch einen Satz zu den Regenthal-Prozessen dazulegen. Wenn wir auf viele, viele Prozesse zurückschauen in der Vergangenheit, ist es so, dass über das aufsteigende Verfahren auf der Ergebnisseite oft relativ ähnliche Eckwerte, also ähnliche Aussagen zu den Eckwerten gemacht worden sind. Und das bildet die Schulen in ihrer Unterschiedlichkeit an den Standorten mit dem spezifischen Kollegium, mit ihrem Schülerklientel natürlich nicht ab. Und da war einer unserer Ansprüche in der Planungsgruppe, einerseits vielleicht den Regenthal-Prozess so zu optimieren, dass er ja da etwas zeitgemäßer angelegt werden kann, beziehungsweise auch etwas ganz anderes zu entwickeln. Und ich glaube, da werden wir gleich noch ein bisschen genauer hinschauen, was wir denn auch ganz anderes entwickelt haben. Ganz neue Zugänge.
Vielleicht noch ganz zum Schluss zu dieser Frage. Es geht uns auch um die Komplexität eines Leitbildes. Also wir wollen das nicht so ganz kleinschrittig dargelegt haben, sondern wir wollen es wirklich ein bisschen flexibel gestalten und offener haben. Es gibt heute Leitbilder, die sind in Form eines Bildes oder einer Postkarte oder in Form eines Aufklebers.
Ja, das geht sogar so weit. Wir hatten jetzt eine Trainerin NRW-Ausbildungsrunde. Da ist deren Leitbild auf einem Bierdeckel gelandet. Also
Das gefällt mir.
die Vorder- und die Rückseite des Trainerinnen-Leitbildes NRW passt wirklich sehr gehaltvoll auf die Vorder- und Rückseite eines Bierdeckels. Das fanden wir natürlich ganz grandios.
Das finde ich auch total zeitgemäß, weil ich glaube, Friedrich Merz, unser Bundeskanzler, war der mit der Bierdeckel-Steuererklärung Anfang der 2000er. Ich meine, das ist doch schön, dass die Idee zumindest jetzt dann bei der SEB NRW angekommen ist. Ich meine,
ja, und da war es nur ein Wunsch. Da war es nur, bei uns ist es Realität.
Ja, das zeigt vielleicht auch die unglaubliche Steuerungs- und Evolutionsfähigkeit, Evolutionsfähigkeit der SEB NRW. Aber lass uns doch vielleicht mal wirklich ein bisschen Fleisch an Knochen bringen. So, Leitbildprozesse 2.0 ist ja ein hoher Anspruch, den ich hier jetzt mal mit der Episode formuliert habe. Haut doch mal raus. Wie stellt ihr euch das konkret vor? Wie kann man Leitbildprozesse anders gestalten als in diesen tradierten Varianten?
Ich fange mal mit einem kleinen Satz an oder einer Frage. Ich glaube, wir haben erstmal einen kleinen Change gemacht und nicht mehr gefragt, wie gestalten wir Leitbilder sinnvoll, sondern wozu möchten Schulen Leitbilder gestalten? Und sind also erstmal in so eine Sondierungsphase steigen wir mit den Schulen ein. Das ist die Grundidee, dass wir wirklich erstmal fragen, das knüpft an das, was Klaus vorhin gesagt hat, wozu wollt ihr einen Leitbildprozess eigentlich haben? Uns sind Schulen begegnet, die haben gesagt, ja, wir brauchen unbedingt einen Leitbildprozess. Und als wir dann nachgefragt haben, sagten die, ja, die Schulaufsicht sagt das. Oder, ja? Das heißt, die wussten gar nicht, wozu sie das eigentlich haben wollen, hatten davon gehört. Und da sind wir eingestiegen.
Ja, und es hat sich deshalb angeboten, diese Fragen jetzt an den Anfang zu stellen, und zwar ganz offensiv an den Anfang zu stellen, weil wir ja jetzt auch, je nachdem, wie die Antworten ausfallen, etwas andere Wege öffnen können. Ich hatte das eben mit den beiden Beispielen der schon etablierten Schule gegenüber der Schulneugründung genannt. Ein Leitbildprozess, der eben sehr viel stärker auf die Identität der Schule schaut oder auf die Frage, was ist das, was die Schule in ihrer Eigenständigkeit ausmacht. Harald hatte eben beschrieben, dass das etwas ist, was in der herkömmlichen Form der Leitbildprozesse nach Regenthal eher im Hintergrund bliebe. Also nach vorne zu stellen, die eigene Identität herauszustellen, ist ein Ansatz, den wir entwickelt haben und den wir gerne in unseren Runden und in eben auch den Schulen anbieten. Die Kernidee dabei ist tatsächlich, dass die Beschäftigung mit den Fragen, wer sind wir, was macht uns aus, für welche Ideen, für welche Werte stehen wir, dass die am Anfang sehr intensiv mit den Beteiligten in der Schule diskutiert werden und dass sich dann aus einer Beschreibung von Stärken, von Attributen, die die Schule prägt, auf einer zweiten Ebene der Reflexion im Grunde die Werte destilliert werden, auf die sich die Beteiligten, die Aktiven in der Schule verständigen, die gewissermaßen die tragenden Fundamente für diese Handlungen sind, die sich in den Stärken manifestieren, und dass man in einem dritten Schritt aus dem Konglomerat der zusammengestellten Stärken und Werte so etwas wie die Kernidee der Schule entwickelt. Und ein solcher Prozess ist eben einer, der dann tatsächlich einen deutlich markanteren und individuelleren Abbildcharakter hat und wirklich zu erkennen gibt, was ist das, was im Wesentlichen die Schule für alle, die zur Schule gehören, nach innen hin Bindungskraft entwickelt, aber eben auch eine Unterscheidungsfähigkeit ermöglicht gegenüber anderen Schulen, die im Umfeld eben auch angesiedelt sind.
Den Prozess, den der Klaus jetzt gerade beschreibt, Klaus, ich darf ihn mal benennen, ne? Nennen wir den Fingerprint. Prozess, deshalb, weil er tatsächlich so ein bisschen wie so eine DNA oder zumindest wie so einen ganz individuellen Fingerabdruck, die den Kern der Schule herauskristallisiert. Ein weiterer Prozess, der mir ganz doll am Herzen liegt, ist ein Prozess, den wir genannt haben, den Sprung in die Zukunft, der quasi einen Zukunftsraum, also das Visionäre der Schule, stärker hervorhebt. Das kann sogar auch über eine Zukunftswerkstatt angeleitet sein, sodass tatsächlich die Frage ist, wo wollen wir eigentlich hin, wenn wir Schule vielleicht ganz neu denken oder weiterdenken, und brauchen dazu im Grunde den Schritt, einmal uns ganz zu lösen von dem, was Schule heute ist. Oder wie wir Schule kennen, sagen wir mal Klassen, und wir haben Stundenraster, ja, und wir haben einfach dennoch relativ klassische Unterrichtsformen bei vielleicht kleineren Formen von Partizipation der Schülerinnen und Schüler. Aber egal an welchen Preisschulen wir uns vielleicht auch orientieren mögen, nehmen wir jetzt mal Wutöschingen und ich hoffe, dass das Beispiel nicht schon zu ausgelutscht ist.
Aber in dem Moment, man inzwischen vermuten, ne?
Könnte sein, ja. In dem Moment, wo tatsächlich verschiedene Schulen geschafft haben, sich von klassischem Unterricht ganz zu lösen und verstanden haben, dass tatsächlich selbstwirksames Lernen ganz anders aussieht als über die klassischen Inputs oder sagen wir mal Lernsettings, die wir im Unterricht kennen, dann braucht es natürlich dazu auch eine extrem visionäre Idee. Und dazu braucht es viel, viel mehr Raum in den Leitbildprozessen, das, was alles ist, hinter sich zu lassen und vielleicht einen ganz neuen Raum aufzumachen und ganz groß zu denken, um von mir aus auch in Form von Zukunftswerkstatt einfach in der Schrittigkeit später wieder kleiner zu denken. Und dann schließt dieser Prozess, den wir nennen der Sprung in die Zukunft, Zukunftsraum, dennoch natürlich die Punkte an, die Klaus gerade auch geschildert hat. Selbstverständlich müssen wir uns im Weiteren auch um die tragenden Werte kümmern und auch unsere Mission oder unseren Auftrag herausarbeiten. Aber der Fokus ist stärker auf dem Visionieren.
Ja, da haben wir moderativ jetzt auch schon sehr schöne Beispiele erlebt. Da durften wir Schulen begleiten, die tatsächlich Zukunftsräume gestaltet haben, nämlich in ihrem vorhandenen Gebäude, im Außengelände, in Klassenräumen, in Lehrerzimmern, wo es Rauminszenierungen gibt, wie denn dieser Raum in 7, 8 oder 10 Jahren aussehen könnte, mit den dahinterliegenden Werten, mit einer Leitidee, die diesen Raum ausmacht. Und in dieser Zusammenschau der 5 oder 6 umgestalteten, neu konzipierten, visionär weiterentwickelten Räume ist dann eine Leitidee, ein Zielhorizont für die Schule in der Entwicklungsrichtung deutlich geworden, sichtbar geworden. Mit dem konnte dann sehr gut weitergearbeitet werden, um auch eine Umsetzungsplanung hinzubekommen. Also über diese Öffnung der Leitbildprozesse kommen wir auch zu ganz anderen Ergebnissen mit Schulen, die zum Teil sehr kreativ sind, sehr visionär sind und deutlich über das hinausgehen, was wir in den bisherigen Prozessformaten anbieten konnten.
Also wenn ich das jetzt richtig verstehe, also so ein bisschen so 2 Zugänge, dieses Fingerprint-Verfahren, bisschen mehr vielleicht den Ist-Stand, die DNA der Schule abzubilden, was sind die Werte, die schon da sind, und der Sprung in den Zukunftsraum, tatsächlich mehr das Visionäre zu fokussieren, um dann auf einer zweiten Ebene tatsächlich ein bisschen mehr auf die Werte zu gucken. Und ich habe das jetzt auch so verstanden, Harald, Raum auch wirklich ganz im wörtlichen Sinne, dass vielleicht das spannende Ergebnis von diesen Prozessen gar nicht die unendlichen Mengen an Papier sind oder inzwischen ja die digitalen Ergebnisse, sondern tatsächlich gegenständlich, in die ich reingehen kann.
Ja, also Zukunft erlebbar zu machen. Also über eigenes Handeln, über eigenes Gestalten, über eine Entfesselung der eigenen Kreativität mit vielleicht 7, 8 Kolleginnen zusammen findet tatsächlich eine Raumumgestaltung statt. Es gibt Turnhallen, die komplett umgestaltet worden sind. Wir haben Lehrerzimmerumgestaltung gesehen. Da gibt's eine kleine Kaffeebar drin, da gibt's Ruheoasen drin, da gibt's Möglichkeiten, sich in Anführungszeichen auszukotzen. Also da gibt's auch so eine Ecke, wo all das bleiben kann und darf, was negativ auffällt. Es gibt aber auch Tankstellen in diesen Räumen, wo nachgetankt werden kann. Das heißt, es gibt ganz neue Aktivitätszonen in so einem Lehrerzimmer, die es bisher nicht gibt.
Finde ich ganz spannend, weil stelle ich mir jetzt vor, wird ja wirklich wirksam dann ein Leitbild? Das schüttelt so eine Schule ja ordentlich auch durch. Das kann ja auch richtig Widerstand triggern. Weil dann gibt es ja auf einmal eine Gruppe von Leuten in der Schule, die das Leitbild, ne, Steuergruppe, was für eine AG auch immer, wie man die da nennt, und die verändern ja wirklich Schule. Das ist ja nicht mehr nur Gesülze dann, sondern es sind ja tatsächlich Handlungen.
Weil da müsste man jetzt aufpassen, dass man kein Missverständnis hier an der Stelle öffnen. Also die verändern Schule. Leitbildprozess ist etwas, was tatsächlich nur unter Beteiligung eben der Betroffenen stattfindet. Und der Betroffenen, das sind natürlich die Kolleginnen, also eben nicht bloß nur eine repräsentative Gruppe, sondern das ist tatsächlich ja dann auch das Gesamtkollegium. Und das geht darüber hinaus, also wenn das Leitbild tatsächlich auch die Orientierungsfunktion für die Weiterentwicklung der Schule übernehmen soll und kann, also so etwas wie ein Steuerungsinstrument für all das, was in Zukunft entstehen soll, werden soll, dann ist es eben auch unverzichtbar notwendig, dass eben auch die Stimme der Schülerinnen und Schüler und die Stimme der Erziehungsverantwortlichen, also der Eltern, mit berücksichtigt und eingebunden wird. Und insofern ist das tatsächlich dieser Neuansatz auch nochmal ein ganz starker Impuls zur Intensivierung dieses Austausches, dieses Ringens. Denn natürlich gibt es, selbst wenn man sich auf gemeinsame Werte verständigt hat, was auch kein kurzer Weg ist, sondern ein intensives Gespräch erfordert, gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten der weiteren Umsetzung. Und an dieser Stelle ist es tatsächlich ein großer Gewinn für Schulen, wenn sie sich trauen, wenn sie sich öffnen, an dieser Stelle tatsächlich sich auf diese Gespräche, die eben auf einen Konsens ausgerichtet sind, hin tatsächlich zu öffnen.
Aber was du da ansprichst, David, natürlich sind wir auch mit Widerständen konfrontiert. Oder da geht richtig in manchen Kollegien was ab. Ne? Dieses Ringen, wie du das genannt hast, Klaus, das kann manch, also das ist ja gerade, macht uns gerade, glaube ich, als Schulentwicklungsberaterinnen und Berater unglaublich viel Spaß, weil da ist richtig was los an solchen Tagen, weil da wird richtig kontrovers diskutiert. Da geht es wirklich ums Wording, da geht es manchmal um, wenn man so einen Kern sucht oder so, um einzelne Formulierungen. Und da kommen doch, also da kommen auch ganz viele Emotionen natürlich zutage. Und das macht dann auch Spaß, das so ein bisschen ja zu kanalisieren und zu gucken, aber was bleibt jetzt am Ende hier übrig und wie möchtet ihr euch nach außen darstellen zusammen?
Ja, ich greife das nochmal auf, Martina, was du gerade sagst. Widerstand ist natürlich ein Stück weit erwartbar, das heißt bei größeren Veränderungsprozessen. Also das wäre sogar schlimm, wenn kein Widerstand da wäre, sondern wenn einfach alles durchgewunken wird. Ein Stück weit entschärft wird das Ganze, dass bei diesen gerade visionsorientierten Prozessen nicht nur eine Entwicklungsrichtung für die Schule rausgearbeitet wird, sondern es durchaus verschiedene Entwicklungsrichtungen im Plural geben darf. Das heißt, verschiedene Kollegen und Kolleginnen dürften und könnten danach jeweils einen Strang, eine Zielrichtung verfolgen. Und trotzdem bleibt es ein schulischer Organismus insgesamt, aber deutlich flexibler, deutlich agiler, mit deutlich erweiterten Suchhorizonten. Und da findet zumeist jeder Kollege, jede Kollegin auch einen Platz, wo sie mit ihren Ressourcen, mit ihrer Leidenschaft, mit ihrer Energie einsteigen können, um diesen Strang, um diese Entwicklungsrichtung weiter zu verfolgen und mitzugestalten.
Du willst Schulentwicklung nicht nur hören, sondern in der Praxis gestalten, an deiner eigenen Schule oder als Beraterin für andere? Dann schau unbedingt in die Schulentwickler-Community. Dort findest du meine KI-Assistenz für Schulentwicklung, direkt einsetzbares Material für Schulentwicklungsprozesse, praxisnahe Fortbildung und Tools für die professionelle Beratung von Schulen. Und das Beste? Zu jeder neuen Podcast-Folge gibt es in der Community neue Materialien oder Fortbildung. 2 Wochen lang kostenlos zum Download. Den Link findest du wie immer in den Shownotes. Also komm vorbei, wer Teil der SE-Community. Lasst uns Schulentwicklung gemeinsam voranbringen.
Bei diesen klassischen Herangehensweisen an Leitbildentwicklung gibt es ja durchaus ganz gute Möglichkeiten, das Ausmaß der Partizipation zu skalieren, also auf so einer Dimension zwischen maximale Partizipation, sehr aufwendig, hin zu zeiteffizienteren Verfahren mit weniger Partizipation. Habt ihr diese verschiedenen, sagen wir mal, Graduierungen von Partizipation in Leitbildprozessen bei euch auch so mit drin?
Vielleicht kann ich dazu ein Beispiel kurz nennen. Und zwar habe ich eine Schule betreut, die sich entschieden haben, also das ist ein mittelgroßes System gewesen mit ungefähr 60 KollegInnen. Und die haben entschieden, tatsächlich das Leitbild, den Prozess als solcher, in Auftrag einer Arbeitsgruppe zu geben. Und diese Arbeitsgruppe war zusammengesetzt aus 3 Elternvertreterinnen, 5 Schülervertreterinnen und ich glaube ungefähr 8 Kolleginnen und Kollegen. Und die haben Leitbild tatsächlich vorgedacht in den verschiedenen Eckwerten, die sie sich selbst gesetzt haben. Da können wir vielleicht gleich noch zukommen, inwieweit tatsächlich auch die Eckwerte nach Regenthal so stark gar nicht mehr sein sollten, müssten, sondern auch eigene Eckwerte gefunden werden dürfen. Und diese Gruppe hat im Auftrag der Lehrerkonferenz ganz wunderbar vorgearbeitet und die Ergebnisse immer wieder eingespeist, sodass der klassische Leitbildtag mit allen gemeinsam in diesem Prozess gar nicht notwendig war, wollten sie auch ganz bewusst nicht. Und dann aber mit dem Kollegium an anderer Stelle gearbeitet worden ist, zum Beispiel über einen Wertetag. Und auch mit den Kindern gearbeitet worden ist, wie nehmen wir welche Werte, auf die man sich im Vorfeld geeinigt hatte. Also das war ein ganz, ganz spannender Prozess, der vielleicht von dem klassischen Vorgehen abweicht.
Ja, ich würde das gerne mal aufgreifen, weil auch bei dem Visionsprozess haben wir ja dann eine Phase eingezogen, wo wir dann auf Werte kommen. Also selbst bei diesem Zielsprung oder Visionsprozess geht es ja nicht nur darum, konkret irgendwelche Räume zu gestalten, sondern letztlich sind das ja Erlebnisräume. Ne? Das heißt, Räume, die man sich vorstellen kann, die man malen kann, die man tatsächlich auch aufbauen könnte. Aber von denen wird dann abgeleitet, was ist eigentlich die Essenz dahinter? Also was ist der Wert, der diesen Raum ausmacht? Wieso gibt es da eine Kaffeepause oder wieso gibt es da eine Meckerecke? Wieso ist plötzlich der Raum anders gestaltet mit Sofa und Kissen am Boden und so weiter? Was steckt da für einen Wert hinter, der Schule kennzeichnen soll? Und das abzuleiten, man bringt das dann eben schon wieder auf diese kognitive Werteebene, aber hat die Wirksamkeit dieser Werte auch erlebt? Was bedeutet das eigentlich? Und das ist dann allen Beteiligten auch klar geworden im Erleben durch diesen Visionsprozess. Und auch die anderen Prozesse haben diese Werteebene. Also alle landen bei Werten, weil das uns ganz wichtig war, die rauszudistillieren.
Aber auch das skalierbar vom Grad der Partizipation, Jan? Oder würdest du sagen, wenn man jetzt beim Werten ist, kann man nicht mehr skalieren, dann muss man mit allen ran?
Nein, nein, wir haben da überlegt, man kann das skalieren und das ist auch ein Teil des Vorgesprächs, also der Auftragsklärung mit der Steuergruppe oder mit der entsprechenden Gremium, dass wir überlegen, wie machen wir das, in welchen Phasen? Schalten wir vielleicht Überlegungen vor in der kleinen Gruppe bis hin eben die gesamte Schulgemeinde?
Aber das ist trotzdem natürlich ein ganz zentraler Dreh- und Angelpunkt für die Wirksamkeit eines Leitbilds, David. Dani eben gesagt hat, zeigt ja, dass hier die Beteiligung auf einer anderen Ebene angelegt ist, aber an einem Kernelement des Leitbildes, nämlich an der Frage, wie sieht's aus mit dem, was uns als gemeinsame Wertvorstellung im Alltag leitet, trägt und eben auch miteinander verbindet. Die Partizipation ist letztlich nicht verhandelbar. Ohne Partizipation gelingt es nicht, tatsächlich so etwas wie eine gemeinsame Idee von Schule zu entwickeln und eben auch als eine Orientierung für das Handeln im Alltag zu gewinnen. An welchen Stellen genau die Partizipation dann gestaltet wird, da gibt es tatsächlich dann viele Entscheidungsspielräume, die mit den Verantwortlichen in Schule tatsächlich abgewogen, diskutiert werden kann und muss. Und wo uns, jetzt kommen wir wieder zurück auf das, Jan, was du eben eingespielt hast, wo uns die Bedeutung dieser Sondierungsphase, die am Anfang liegt, eben so besonders wichtig ist.
Also das ist ja so ein bisschen wie dieses, ne, Simon Sinek, why? Das Warum in den Mittelpunkt zu stellen und nicht in die Falle zu tappen, also die ich persönlich bei Leitbildprozessen eben oft entwickelt hat, irgendwer von euch sprach es vorhin auch an, ja, warum wollen Sie denn Leitbild? Ja, hat die Schulaufsicht gesagt. Ne? Und eben zu sagen, okay, wenn das der Grund ist, ja, dann setzt sich halt einer hin und schreibt das Ding. Also, weil wenn das die Motivation ist, ich will eine externe Erwartung erfüllen, denke ich dann, da ist, wenn ich da nicht irgendwo einen anderen Nerv getriggert kriege, dann werde ich nicht über Werte reden.
Mhm. Und in dem Zusammenhang ist vielleicht für uns auch neu und uns wichtig, dass der Grad der Partizipation nicht mit der, sag ich mal, vorläufigen Erstellung eines Leitbildes aufhört, sondern das ist uns eben, glaube ich, uns allen ganz, ganz wichtig, das auch in den Mittelpunkt zu stellen, dass es eine gelebte Wirklichkeit sein muss. Und deswegen, also vielleicht, man kann es jetzt nicht so sehen, wir hatten so einen Trichter entwickelt und eigentlich früher die liegende Acht. Ich finde, die gibt das noch besser wieder, dieses Unendlichkeitszeichen, dass wir sagen eben, dieses Leitbild muss sozusagen immer wieder überprüft werden, aber auch sozusagen immer wieder mit dem Schulprogramm zusammen und der gelebten Wirklichkeit. Also so, dass das eigentlich ein nie enden wollender Prozess der Bestandsaufnahme ist, zu gucken, wo stehen wir eigentlich gerade? Ist unser Leitbild noch gelebt und findet sich das Leitbild in unserem Schulprogramm wieder? Beziehungsweise es muss eben ständig eine Überprüfung stattfinden, ob das noch gewährleistet ist. Und dazu haben wir auch finde ich, ziemlich gute Ideen entwickelt, die eben, wo wir nochmal so mit einer Brille, so einem Filter, einen Fokus auf verschiedene Bereiche der Schulentwicklung legen.
Ja, ich würde das gerne mal kurz aufnehmen, weil das Leitbild Leben, so kann man das ja nennen, diese Phase, nachdem das Leitbild erstellt ist oder aktualisiert ist, das betrifft ja zumindest zwei Ebenen, mindestens zwei Ebenen. Das ist einmal die Haltungsebene, also wird das tatsächlich in einer Haltung gelebt von den Lehrkräften, von den Schülern, von den Beteiligten an der Schule bis hin zu den Eltern. Und dann aber auch natürlich die Frage der strategischen Ziele. Und das war uns eben auch wichtig, dass bei Regenthal oft diese Ebene der strategischen Ziele sehr stark fokussiert wurde und die Ebene der Haltungen weniger stark. Und im Zuge der ganzen Agilitätsdebatte werden die Werte eben, wurden die immer wichtiger und auch die Haltungen. Und das ist eine große Frage, wie kriegt man eine Haltung verändert oder kann man das überhaupt und wie kriegt man eine andere Haltung in Schule? Und
aber so, auch ich schnipp's mit dem Finger, Angebote. Dann ist das doch so.
Ja, so einfach, ne? Dann ändern sich die Menschen, aber das ist wirklich das Schwierigste. Ich nehme vielleicht nur einen Punkt oder zwei Punkte auf. Der eine Punkt, Widerstände gibt's, aber ich finde schöner das Wort Reibung. Es gibt unglaublich Reibung, gerade am Ende so eines Leitbildstags, wenn über die Werte verhandelt wird. Dann sagt der eine so und dann, nein, das passt nicht ganz. Für mich ist, ich hatte neulich eine Schule, die sagte, Achtsamkeit müsste doch ganz oben drauf stehen. Dann habe ich gefragt, hey, was glauben denn die Eltern, wenn da Achtsamkeit draufsteht? So eine esoterische Richtung, wollen sie das? Das ist manchmal so der Eindruck, der dann steht. Und dann haben sie sofort zurückgerudert. Also es lohnt sich auch moderativ dann immer wirklich zu hinterfragen, ist das wirklich der passende Wert, auch nach außen hin, nicht nur nach innen hin? Und das Zweite, ich denke, es ist ganz wichtig, dass die Werte letztlich dann auch in so ein Leben überführt werden. Und auch da kann man diese Partizipation da weiterdenken. Wir haben jetzt eine Schule, begleite ich gerade da, was eine Grundschule. Da waren natürlich die Grundschüler, oder natürlich, jedenfalls waren sie am Leitbildtag nicht dabei. Aber jetzt werden die zentralen Werte mit denen pro Monat einmal besprochen und Bilder dazu gemalt und überlegt, was heißen die, sodass das auch ins Leben übergeht.
Ja, vielleicht noch einen Satz zu unserer veränderten Beratungspraxis, wenn ich so an die SEB-Moderierenden denken, NRW. Bislang haben wir häufig nach einem Vorgespräch den Leitbildtag angeboten und dann ging die Nachfrage oder die Anfrage der Schule nicht weiter. Das heißt, die blieben mit den Ergebnissen ein Stück weit alleine halt und es wurde nicht nochmal von außen angeregt, drauf geschaut, wie könnte das gelebt werden, wie könnte es umgesetzt werden, welche Auswirkungen hat das. Mittlerweile hat sich da unsere Angebotspraxis insofern verändert, dass wir zu einem Leitbildtag noch einen zweiten Tag anbieten, wo es stärker darum geht, wie können die Ergebnisse dieses Leitbildtages mit der Idee eines steuernden Schulprogramms verkoppelt werden. Und das hat sich jetzt so nach unserer ersten Praxis mit dieser Idee als deutlicher Fortschritt erwiesen. Also die Schulen längerfristig zu begleiten im Sinne von Nachhaltigkeit, um auch diesen ganz zentralen Umsetzungsschritt nochmal mit Blick von außen gestalten zu können. Und da haben wir auch von den Schulen jetzt sehr gute Rückmeldungen bekommen, dass sie das als sehr hilfreich erleben, noch einen zweiten Ganztag zu investieren.
Ja, und um das aufzugreifen, was Jan eben als Unterscheidung aufgemacht hat, er hat ja gesagt, Leitbildleben, das kann man verstehen unter der Perspektive, wie entwickelt sich Haltung von Menschen im System Schule. Man kann es aber auch verstehen, wie entwickeln sich strategische Betrachtungen und Entscheidungen in Schule. Mit dem, was Harald gerade dargestellt hat, bieten wir natürlich an der Stelle uns als Unterstützung an, wenn es darum geht, Strategie zu entwickeln. Also das, was früher so oft passiert ist und was viele, sicherlich auch viele Schulen sehr bedauert haben, dass ihnen eben nach einem Leitbildprozess, gerade dann, wenn er intensiv diskutiert und ernsthaft betrieben worden ist, am Ende gefühlt die Luft ausging, dass wir gerade an der Stelle im Grunde genommen proaktiv nach vorne gehen, Angebote machen, handhabbare Angebote machen, mit auch hier unterschiedlichen, mit flexiblen Instrumenten, die wiederum auswählbar sind und sich orientieren an dem Entwicklungsstand und den spezifischen Rahmenbedingungen der Schule, so dass die Schule aber an der Stelle genau den Schritt dann tatsächlich geht und auch den Wert des Leitbilds für sich nutzt, nämlich tatsächlich als Orientierungsrahmen, um konkrete strategische Entscheidung der Weiterentwicklung ableiten zu können.
Vielleicht passt dazu noch ganz kurz die Schilderung dessen, was unser dritter Zugriff ist. Also wir haben im Grunde jetzt gesprochen über Fingerprint, über stärker einen visionsorientierten Zugang. Und dann haben wir uns entschieden, naja, der Regenthal hat mit seinen Eckwerten natürlich schon eine ganz tolle Grundlage geschaffen, die durchaus ja auch eine Systematik hat, die wir auch nicht ganz über Bord werfen wollen. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, die Hörerinnen des Podcasts, wie sehr die da drin sind, auch im Thema von Eckwerten und Regenthal.
Dann hören Sie sich einfach nochmal die Episode zum Leitbild an, dann kennen die das alles.
Dann kennen die das alles. Ich greife mal zwei oder drei Ideen da auf. Ja? Also ein Eckwert beispielsweise war oder ist Erziehung und Werte. Ein zweiter Eckwert ist Unterricht. Ein dritter Eckwert ist besonderes Profil der Schule. Ein vierter Eckwert Auftrag der Schule. Da wird jetzt schon deutlich, also wenn du heute ja Schule als Ganzes und innovativ denkst, kannst du diese einzelnen Säulen gar nicht so richtig gut voneinander unterscheiden. Also wie soll es gehen, dass ich beschreibe, wie soll unser erzieherisches Wirken aussehen oder wohin und in welche Richtung wollen wir alle gemeinsam erziehen, ja, und irgendwie auch leben? Jetzt mal unabhängig davon, dass ja die Frage ist, ziehen wir im Sinne von, wir ziehen die Kinder irgendwo hin, hoffentlich nicht, sondern wir alle lernen und erziehen. Deswegen ist es gar nicht abzukoppeln von der Frage, wie sieht unser Unterricht aus? Unterricht vielleicht heute auch stärker selbstreguliert, stärker partizipativ angelegt und so weiter. Das heißt, da wird es sowieso schwierig darzustellen, was ist eigentlich jetzt was? Und bezogen auf alles, was wir jetzt hier schon dargestellt haben zum Thema Werte, macht es natürlich auch gar keinen Sinn, wenn Werte die Grundlage ist, die Werte in einem Eckwert zu beschreiben. Ja? Das heißt, ich mache jetzt mal so eine Idee auf. Also könnten Eckwerte, die sich Schulen ganz eigenständig geben könnten in so einem Prozess, wie könnten die aussehen? Das könnte vielleicht sowas sein wie Zukunftskompetenz. Erster Baustein, erster Eckwert. Oder Partizipation. Wie mache ich das? Oder Lernfreude. Harald und ich arbeiten außerdem zum Beispiel zum Thema positive Psychologie in Schule und auch Gesundheitsmanagement ganz aktiv. Man könnte auch sagen, hör mal, Gesundheit aller Beteiligten an Schule im Rahmen von salutogenetischem Ansatz oder Resilienz als ein so ein dicker Eckwert. Ja. Wäre das nicht grandios?
Ja, ich muss gerade denken an die Folge vom Januar. Da war ich ja am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium Bergisch Gladbach und die haben für sich gesagt, naja, wenn wir uns angucken, was die jungen Menschen von heute brauchen, dann ist das Selbstregulationskompetenz. Und wir wollen das als einen Querschnitt nehmen, an dem wir alles, was wir tun, messen. Das erinnert mich jetzt so ein bisschen daran.
Genau so. Und jetzt hatte der Klaus vorhin gesagt, das Zentrale ist natürlich auch, dass Schulentwicklungsberatung nach, egal ob einem Ganztag, zwei Ganztägern, verschiedene Beratungen von Steuergruppe und Co., wie genau stellen sie sich dann strategisch auf, um die großen Ziele, die sie sich setzen, oder sagen wir mal Eckwerte, nach denen sie sich jetzt ausrichten wollen, wie sie da hinkommen. Und das ist natürlich ein lange zu begleitender Prozess, ja, weil natürlich die strategische Ebene da eine ganz, ganz spannende wird. Aber das zeigt vielleicht auch, also dritter Zugang, durchaus nach Eckwerten und zentralen Überschriften suchen, die aber nicht mehr so eng gedacht werden sollten, wie damals der Regenthal aus guten Gründen im klassischen Schulsystem das gedacht hat.
Und wir können vielleicht auch noch mal gucken, man sieht da, das Leitbild ist ja nicht nur intern, sondern das hat ja auch eine Öffentlichkeitsfunktion. Und da ist es vielleicht, da kann man sich profilieren, ne? Auch mit dem Leitbild, wenn man da so sich einen speziellen Kerneckwert aussucht, der eben ganz spezifisch meine Schule und unsere strategische Entwicklung weitergibt.
Ja, mir ist noch wichtig, zumindest eine Idee zu geben. Ich habe das Gefühl, die Eckwerte bei Regenthal und das, was wir unter Werten bei den anderen Leitbildprozessen, bei dem Visionsprozess oder Sprung in die Zukunft und bei dem Fingerprint unter Werten verstehen, sind doch ein bisschen was anders. Bei Regenthal ist das ja so vorgegebene Bereiche, in denen wir dann Ziele entwickeln. Aber das ist noch nicht, für welche Wertigkeit entscheidet sich die Schule? Was ist der Schule besonders wertvoll? Zum Beispiel eben Salutogenese oder Partizipation. Und bei den anderen Prozessen geht es wirklich um, für welche Werte entscheidet sich die Schule? Und ja, ich glaube, das ist wichtig, wenn wir die Frage stellen, was ist euch im Kern als Schule wichtig? Wohin wollt ihr von der Haltung und von den Zielen? Und da öffnet ein neues Verfahren eben eine andere Perspektive.
Mal angenommen, ein so ein neuer Eckwert, den ich als Schule setzen könnte, wäre Zukunftskompetenz. Dann läge hinter diesem Eckwert, ist vielleicht auch so ein bisschen schwierig, weil dieser Begriff Wert da drin vorkommt. Ja. Zukunftskompetenz als Eckwert könnte auf der Ebene, also auf der Werteebene zum Beispiel fokussieren Verantwortung, Sinnorientierung, ja, vielleicht Nachhaltigkeit. Das heißt, es sind einfach zwei Ebenen, ne, die gedacht werden müssen. Und auch nach Regenthal, also auch in dem Regenthal-Prozess, so wie wir ihn jetzt angelegt haben, mit der Option, Eckwerte eigenständig zu finden, gibt es im Anschluss dennoch einen Austausch über die zugrunde liegenden Werte, die vielleicht so zu diesen verschiedenen Bausteinen des Leitbild, so würde ich vielleicht einen anderen Begriff formulieren, wenn man nicht Eckwerte sagen will, ja? Bausteine des Leitbilds.
Ja, richtig.
Welche dahinter liegen.
Ja, manchmal nennen wir das auch, also hier in Köln, Handlungsfelder einfach, dass die Schulen so einen Suchbereich haben, in dem sie suchen. Also Unterricht, was ist uns da wichtig? Oder Partizipations- oder Schulkultur, was ist uns da wichtig? Und dann werden da eben die Werte und Ziele gesucht.
Aber das ist ja auch ein ganz schönes Beispiel für eine Weiterentwicklung, für eine Anreicherung. Ne? Bei Regenthal sind diese Eckwerte ganz formalistisch. Unterricht, Erziehen, Öffentlichkeitsarbeit.
Ja, streng sind ja auch gar keine Werte.
Kooperation, genau. Und da sieht man, ne, da ist das, was Dani uns vorgestellt hat, ist tatsächlich schon eine Weiterentwicklung, weil das ein sehr viel angereichertes Verständnis von solchen Orientierungspunkten ist, unter denen man beginnt, über Schule zu diskutieren und nachzudenken. Dieser Werte, das ist, und da ist, glaube ich, unstrittig der Konsens auch zwischen uns allen, dass diese Debatte über das, was wertig ist und wertig sein soll in der Schule, im Zusammenleben der Schule, dass das im Zentrum des Leitbildprozesses steht, weil es auch die einzige Gelegenheit ist in Schule, wo man über solche Dinge miteinander sprechen kann. Im Alltag ist da keine Zeit für und auch in Einzelgesprächen macht es keinen Sinn, solche Debatten aufzumachen. Wenn sie Wirkung entfalten sollen für das System, dann brauchen wir genau dieses Format solcher Leitbildprozesse, um das den Schulen anzubieten.
Ja, jetzt habt ihr so viel erzählt, wie man Leitbildprozesse anders machen kann, wirksamer, anders gestaltet. Ich fand, für mich hat sich das auch angehört, vielleicht noch ein bisschen lustvoller und spannender. Wie kommen die Schulen denn jetzt da dran?
Ja, es gibt ja in den einzelnen Bezirksregierungen jeweils Websites, die auf die Schulentwicklungsberatung verweisen. Ich kann es nur für die Bezirksregierung Arnsberg jetzt ganz konkret sagen. Wer da unter Bezirksregierung Arnsberg nach Schule sucht, findet Schulentwicklungsberatung und da auf der Website ist rechts ein Link und da kann man sich über ein ganz einfaches Formular anmelden, seinen Beratungsunterstützungswunsch äußern und dann nehmen unsere Einsatzkoordinierenden innerhalb einer Woche Kontakt auf und dann gibt es eine Kontaktaufnahme durch das Beratungskappel auch zumeist innerhalb einer Woche, so dass wir dann ziemlich schnell nach der Anfrage dann auch mit der Schule ganz konkret zu ihrem Anliegen in Kontakt sind.
Nun ist NRW ist das gelobte Land, das wussten wir schon immer, also zumindest im Bereich der Schulentwicklungsberatung ist NRW das gelobte Land. Nun haben wir ja aber 15 andere Bundesländer, wenn wir Mallorca mit dazu nehmen, sogar 16 andere. Da packen wir ein bisschen was auf die Homepage, wie immer ein Hintergrundmaterial, da könnt ihr gucken. Und diese Essentials zu diesen drei Zugängen, Fingerprint, Sprung in den Zukunftsraum und, wie nenne ich das jetzt, Regenthal Revisited, Eckwerte neu, Also dieser dritte Zugang, ich kriege einen Daumen, also dieser dritte Zugang, da packen wir auch ein bisschen was zu, damit ihr euch das angucken könnt und da dann vielleicht auch selber ein bisschen, ja, stricken könnt, wie ihr vielleicht an der einen oder anderen Stelle eure Ideen für euren Leitbildprozess baut. Und vielleicht hören ja auch Beraterinnen, Berater aus anderen Bundesländern zu oder aus dem privaten Bereich bei den ganzen Stiftungen, die es gibt, und nehmen einfach ein paar Impulse mit, tatsächlich da selber auch nochmal drüber nachzudenken, wie werden Leitbildprozesse gestaltet. Ja, ich danke euch für den echten Deep Dive zu Leitbildern. Ich fand das total spannend. Ich hoffe, es euch hat Spaß gemacht, auch ein bisschen die Zeit, die ihr investiert habt. Und ja, hoffe, dass wir uns bald mal wieder live wiedersehen in irgendeinem Kontext.
Das waren die Schulentwickler, der Podcast für Schulentwicklung aus der Praxis. Wenn euch die Episode gefallen hat, ihr Ideen oder Anstöße für eure Schulentwicklung mitnehmt, dann hinterlasst gerne eine Bewertung oder einen Kommentar und abonniert die Schulentwickler. Ganz besonders freue ich mich, wenn ihr meinen Podcast über meine Ko-Fi-Seite unterstützt. Informationen dazu findet ihr in den Shownotes. Und denkt daran, vertiefende Informationen zu den Themen der Episoden und Akademien gibt's auch auf die-schulentwickler.de.